Hallo, ich bin der Hannes und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Ich darf heute einen Menschen besuchen, der was ausgestiegen ist aus seinem beruflichen Alltag in der Wiener Stadtpolitik. Er hat sich auf den Weg gemacht aufs Land, nämlich genau daher in die Wachau, hat sich da einen Weingarten gekauft, ist Winzer geworden und wir reden über das, wie es ist, wenn man die Komfortzone verlässt, wenn man bereit ist, nochmal neu durchzustarten und in einen Bereich reinzugehen, wo immer schon die Leidenschaft da war für das Thema von Kindheitstagen an und wo die Seele gesagt hat, das möchte ich probieren. Ein tolles, inspirierendes Gespräch, auf das darf sich in Kürze freuen. Gleich nach dem Intro geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Heute fühle ich mich ein bisschen wie die Claudia Stöckl von Ö3 beim Frühstück bei mir. Du hast mich heute eingeladen, Markus, zu dir daher. Und wir haben jetzt wieder einen tollen Frühstück starten dürfen. Danke dafür. Und danke für die Einladung. Also schön, dass ich kommen habe dürfen und danke, dass du in meinen Podcast kommst.
Lieber Hannes, vielen Dank, dass du heute hier bist am Landgut Schöne Erde und dass wir vielleicht ein bisschen was erzählen dürfen, was, warum und wie wir es machen.
Genau, Markus, wir haben ja gesagt, wir machen einen Podcast. Du bist vor einem guten Jahr ausgestiegen aus der Politik. Und hast gesagt zu mir damals, du Hannes, ich möchte Bauer werden. Und jetzt bist du bist eigentlich ganz genau Winzer. Total faszinierend, weil wir reden ja alle über einen Strukturwandel. Es werden aber weniger Bäuerinnen und Bauern in dem Land. Am Tag hören neue Bauernhöfe auf. Und dann gibt es plötzlich einen, der sagt, ich mache mich von Wien aus auf den Weg, aufs Land, in die Wachau. Und werde da Winzer. Sensationell. Und jetzt haben wir gedacht, war ich mal neugierig, wie das da geht, ja, wie du das jetzt alles so machst, wie das du alles bewerkstelligst und vor allem auch, ja, was da für Herausforderungen sind. Also ich glaube, wir haben ganz viel zum Reden miteinander. Aber erzähl mal ein bisschen was über dich, Markus, dass wir ein bisschen dich kennenlernen.
Ja, vielen Dank, lieber Hannes. Ich bin jetzt, wenn man so will, in meinem dritten Leben. Bin eigentlich gelernter Organisationsentwickler, Unternehmensberater. Wollte aber eigentlich immer schon in die Landwirtschaft gehen. Habe nur, wenn man so will, den Nachteil gehabt, dass ich in der Stadt aufgewachsen bin. Wollte eigentlich mit 14 auf Gartenbauschule gehen, was mein Neffe jetzt macht, was mich natürlich sehr freut. Aber irgendwie war ich selber nicht überzeugt genug und mein Vater kommt eigentlich vom Land, aber ist sozusagen auch vom Land geflohen, stammt eher so aus ärmlicheren Verhältnissen und die Stadt war immer Aufstieg und Aufstieg hat immer geheißen, auch eine bessere Ausbildung, höher, weiter, besser. Und da war Landwirtschaft auch nie wirklich am Radar. Ich glaube, bis heute, also er unterstützt mich zwar sehr, Gott sei Dank, aber ich glaube, bis heute zu 100% verstehen, warum ich aus seiner Sicht quasi den Weg zurück, unter Anführungszeichen, in die Landwirtschaft gewählt habe, tut er noch nicht ganz. Aber das, was ich jetzt mache, ist eigentlich die Erfüllung eines Kindheitstraums. Also habe dann was anderes eben gemacht, habe Wirtschaft studiert und war dann in der Unternehmensberatung, in der Privatwirtschaft. Wollte immer was verändern, habe immer, so wie du, glaube ich, auch den Drang gehabt, in der Welt ein bisschen was zu verändern. Und da ist immer die Frage, nimmt man die kleinen Hebel oder die großen Hebel? War dann lange eben in der Organisationsentwicklung und auch im Coaching, wo es vielleicht manchmal um die kleinen Hebel geht, mit Menschen, auch mit einzelnen Menschen zu arbeiten, die dann vielleicht auch bei sich oder bei anderen etwas verändern. Und irgendwann war der Wunsch dann auch wieder da, zu sagen, an den sogenannten großen Hebeln zu schrauben. Und bin dann in die Politik gegangen, 2015, all in, auch mit genau aller Energie und aller Kraft und aller Motivation und habe extrem viel gelernt. Ich finde, es gibt kaum eine andere Branche, wenn man das so bezeichnen will, wo man so schnell so viel lernen kann, noch sehr viel Wahrnehmung bekommt für das, was man tut. Ja, das ist auch für viele Menschen sehr wichtig. Aber irgendwann einmal ist dann der Wunsch eigentlich so groß geworden, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Alter zu tun, weil ich bin jetzt 44, mir gedacht habe, okay, jetzt ist noch so ein bisschen ein Fenster, um noch einmal was Neues anzufangen und eigentlich zu meinem Kindheitstraum zurückzukehren. Hat klein begonnen mit einem halben Hektar in der Wachau. Und ist aber dann, wie das so ist, wenn sich die Energie entfaltet, entwickelt, bei so einem Projekt, bei so einem Herzensprojekt, sehr rasch gewachsen. haben dann in Langenlois im Kamptal Weingärten dazu bekommen, dort einen Weinkeller auch gekauft. Und eben letztes Jahr dann auch hier in der Wachau uns vergrößert mit Weingärten, mit einem Restaurant, mit einem Shop, den wir gerade renovieren, wo ich gestern auch noch selber gespachtelt habe. Also auch Landwirtschaft heißt ja All-In, also selber All-In zu sein, aber auch meistens die ganze Familie All-In zu sein. In unserem Fall sogar zwei Familien. Und darf jetzt eigentlich eben seit 1.1. Vollzeit pauschalierter Landwirt meinen Kindheitstraum verfolgen. Mit all der Romantik, die zum Glück noch da ist, aber natürlich auch mit gewissen Erkenntnissen, dass die Landwirtschaft natürlich auch verschiedenste Herausforderungen mit sich bringt heutzutage.
Du hast ja in deiner ersten Lebensphase quasi als Unternehmensberater, dann später in der Politik, hast monatlich dein Geld gekriegt aufs Konto, quasi als Angestellter. Jetzt bist quasi selbstständiger als Bauer. Jetzt ändert sich das natürlich. Jetzt musst du von dem leben, was du verkaufst, was du produzierst. Das, denke ich mal, ist schon mal eine gewaltige Umstellung. Aber bleiben wir vielleicht ganz kurz einmal bei der Politik noch. Das würde mich noch interessieren. Du hast gesagt, die Zeit war irgendwie auch für dich vorbei. Jetzt bist du schon gut ein Jahr am neuen Weg jetzt unterwegs. Seit Jänner sagst du jetzt ganz aktiv Bauer. Wenn du jetzt so zurückschaust, Unternehmensberater, das Politische, sagst, okay, das passt da, dass ich es wirklich abgeschlossen habe?
Total. Also bei mir ist meistens so, eigentlich meine Zyklen waren immer so 5 Jahre, dass ich irgendwas 5 Jahre gemacht habe und dann gesagt, okay, passt, jetzt muss ich wieder mit was Neuem beginnen. In der Politik waren es fast 10 Jahre, also eigentlich fast überdurchschnittlich lang. Aber ich habe extrem viel mitgenommen. Vor allem eines, weil das muss ich ehrlicherweise sagen, wie ich da aus der Privatwirtschaft gekommen bin und aus der Unternehmensberatung, war ich schon sehr gescheit. Und habe mir gedacht, Wahnsinn, was ich alles weiß und gesehen habe. Und jetzt werde ich denen in der Politik einmal erklären, wie es geht und wie es funktioniert. Und das, was ich relativ rasch gelernt habe, und das nehme ich auch jetzt mit in die Landwirtschaft, ist eine gewisse Demut, dass einfach in jeder Branche, und wie gesagt, zumindest 3, 4 habe ich schon erlebt, es einfach Menschen gibt, die Dinge mit Herzblut machen, die ein irrsinniges Know-how haben, ein Wissen haben über das, was sie machen, sei es ein Wissen, das sie sich angelernt haben, sozusagen auf der Uni oder durch eine Ausbildung, oder sei es einfach Wissen durch Intuition, durch Erfahrung, durch Wissen, das in der Familie weitergegeben worden ist, im Betrieb weitergegeben worden ist. Und das kann man und darf man auch wertschätzen und respektieren. Ich glaube, das ist so wie die Arbeit mit der Natur, wo man sich jedes Jahr neu darauf einlässt und eigentlich erkennt, dass man eigentlich noch nichts weiß.
Mhm. Jetzt ist aber der Politik das Spannende. Wir regen uns alle drüber auf. Ja. Ganz wenige gehen in die Politik. Über die was in die Politik gehen, eben schimpfen wir meistens. Wir bei einem Fußballspiel, wo plötzlich 30.000 Schiedsrichter da sitzen im Publikum und alles besser wissen. Wie ist das dann wirklich, wenn man selber aktiv Politiker ist? Wie ist da die Wahrnehmung zu dem ganzen Thema? Weil wenn ich jetzt von außen drauf schaue, denke ich mir, ja, aber sie müssen da endlich einmal das und das und das machen und da Entscheidungen treffen und da Reformen machen, passieren dort nichts. Ist dann wirklich, wenn man selber drinnen ist, auch so schwierig?
Also ich glaube, das ist eh gesagt, bei vielen Branchen, wahrscheinlich beim Fußball und vielleicht sogar auch in der Landwirtschaft, wo die Menschen relativ viel mitbekommen, wo das sichtbar ist, wo sie tagtäglich auch damit konfrontiert sind, glauben die Menschen natürlich sehr stark, dass sie eigentlich da locker, um beim Fußball zu bleiben, mitspielen könnten. Ne? Und jeder denkt sich, okay, passt, wenn die Nationalmannschaft schlecht spielt, na, da wechsle ich mich selber ein oder da könnt ihr als Trainer das doch locker übernehmen. In der Politik ist das genauso, glaube ich, dass man sich denkt und ich merke das jetzt, wo ich wieder ein bisschen weiter weg bin, natürlich auch wieder, dass ich mir denke, warum passiert das oder das nicht? Und weiß aber, wenn man mittendrin ist, dass es halt natürlich schwierig ist, weil du hast viel mit Menschen zu tun und du musst einen Kompromiss finden, weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Jeder hat seine Sicht oder ihre Sicht auf die Welt. Und Demokratie ist halt einfach das Kreuzen von unterschiedlichen Wahrheiten. Ja? Dass du irgendwie sagst, okay, du bringst unterschiedliche Sichtweisen an einem Tisch und hoffst dann, dass das, was am Ende rauskommt, der Wahrheit zumindest möglichst nahe kommt. Und der Prozess ist natürlich sehr aufwendig, ja, und auch oft kräfteraubend und energieraubend, aber ich kann auch jetzt im Nachhinein nur positiv sagen, egal bei welcher Partei, ich habe tolle Persönlichkeiten, tolle Menschen erlebt, die viel wissen, die sich tagtäglich auch bemühen, was Gutes für dieses Land zu machen. Und vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen großzügiger sein und sagen, naja, in der Politik sind Menschen, gewählte Repräsentanten von einem selbst sozusagen gewählt. Das heißt, sie sind auch immer ein Abbild der Gesellschaft und viele Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft haben, bilden sich dann natürlich auch in der Politik ab. Und vielleicht hilft es, wenn man da und dort auch ein bisschen großzügiger ist und sagt, okay, es menschelt. Die Politik hat natürlich immer eine Vorbildrolle, eine Sonderrolle, das ist klar. Aber am Ende sind überall Menschen am Werken. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die das voll beseelt und professionell machen oder gut machen. Meistens halt nicht die, die super laut sind, sondern meistens die, die auch ein bisschen leiser sind. Und dass deshalb unser Land im Großen und Ganzen bei all den Herausforderungen, die wir haben, gerade im internationalen Vergleich, und ich war gerade jetzt in Indien, ist wahrscheinlich ein bisschen ein harter Vergleich, aber eigentlich in der Welt noch wirklich immer gut dasteht.
Markus, jetzt bist du einer, der was unseren Podcast, glaube ich, aktiv hört. Wer nichts weiß, muss alles essen. Du warst um die Herausforderungen in der Landwirtschaft, was unsere Lebensmittelproduktion betrifft. Und dann stellt sich eben, jetzt machen wir den Schlussstrich unter die Politik, voriges Jahr Ende Juli unser Bundeskanzler und Vizekanzler hier und sagt, wir brauchen billigere Lebensmittel. Ja. Und jetzt steckst du genau in dieses System Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion ein, wo eh schon am wenigsten verdient wird von allen Bevölkerungsgruppen und Schichten. Und dann sagt man politisch die sollten jetzt noch weniger verdienen, weil die müssen ja noch billiger werden. Jetzt wissen wir, laut der letzten Eurostat-Erhebung vom März, über die habe ich mich unglaublich gefreut und sehnsüchtigst erwartet, dass wir 11,6% für unsere Lebensmittel aktuell ausgeben. Noch nie, absolut noch nie in Österreich haben wir so wenig ausgegeben für unser Essen. Ja? Und gleichzeitig hat aber jeder das Gefühl gehabt und hat gesagt, unser Essen können wir uns nicht mehr leisten, das geht sich alles nicht mehr aus. Hat aber jeder vergessen, dass er eine Lohnerhöhung gekriegt hat, dass wir die Inflation ausgeglichen gekriegt haben. Und so, jetzt sagt die Politik, Essen muss noch billiger werden, ich weiß gar nicht mehr, wo wir noch hin werden. Und du gehst aber jetzt genau in das System rein, wo man eigentlich sagt, die sollten halt um noch weniger Geld arbeiten. Weil du hast es schon gesagt, die romantische Vorstellung, aber jetzt kommen wir halt zu dem Punkt. Ja. Du hast gesagt, ich möchte Bauer werden. Ja. Ich gehe von Wien raus, mache mich am Weg in einer wunderschönen Ortschaft da in der Wachau. Ja. Aber was macht das in deinem Kopf oder was hat das mit dir gemacht? Hast du über das nachgedacht oder hast du einfach gesagt, Scheiß drauf, ich werde jetzt Bauer.
Ich muss vielleicht zur Einschränkung sagen, alles, was ich sage, ist natürlich aus der Sicht einer Dauerkultur, also Obst und Weinbau sind ja Dauerkulturen und haben, glaube ich, wieder ganz eigene Herausforderungen oder ganz eigenes Spielfeld, wie jetzt Ackerbau zum Beispiel oder Nutztierhaltung. Das heißt, über das kann ich nicht reden und da habe ich auch großen Respekt. Also finde Ackerbau und Nutztierhaltung extrem komplex und bewundere alle Menschen, die das machen. Also ich kann es immer nur sagen aus Sicht eben Obst und Weinbau. Und also wir leben ja in Österreich, das muss man ehrlicherweise sagen, schon auch ein bisschen in einem Selbstbetrug, ja, weil kein einziger Landwirt könnte, oder sagen wir mal, wenige Landwirte, das stimmt auch nicht, aber wenige Landwirte könnten wirklich rein von dem leben, was sie quasi an Produkten verkaufen. So, wie machen wir es in Österreich? Wir sagen, okay, wir haben im Supermarkt billige Lebensmittel, aber im Hintergrund müssen wir natürlich Förderungen verteilen, ja, und wenn ich so bewusst sage, auch Almosen verteilen, weil, glaube ich, wenn sich jemand entscheiden könnte, ob er ohne Förderung überleben kann oder mit, also sprich immer in einer gewissen Abhängigkeit ist, würde er sich natürlich gegen eine Förderung entscheiden. Aber in Österreich ist nun mal so, dass Landwirtschaft nur überleben kann über eine Umverteilung, nämlich, dass der Steuerzahler zwar weniger zahlt im Shop, aber dafür quasi über seine Steuern im Hintergrund und über Förderungen, auch auf EU-Ebene, quasi die Landwirte querfinanzieren muss. So, und das kriege ich natürlich auch mit. Jetzt ist der Obst- und Weinbau natürlich ein bisschen privilegiert, also vor allem auch der Weinbau, weil wir sehr viel Direktvermarktung haben, weil wir selber auch im Vertrieb sehr viel in der Hand haben. Es gibt aber natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auch im Supermarkt verkaufen, auch Wein verkaufen mit dem entsprechenden Druck. Aber irgendwie müssen wir da, glaube ich, auch in Österreich wieder rauskommen, dass wir irgendwie sagen, Lebensmittel ist ein werthaltiges Produkt. Ja, entweder man macht es weiter, wie wir es bisher haben, nämlich über Förderungen, okay, das müssen wir so akzeptieren. Aber wenn wir wollen, dass Landwirte wirklich davon leben können und dieses klassische schöne Bild, dass man eigentlich ein Herzensprojekt hat, für das man brennt und damit zumindest seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann, glaube ich, muss man auch ein bisschen eine Werthaltung dafür zeigen und an den Tag legen. Und ich bin so groß geworden. Ich komme aus einer Familie, die eigentlich jetzt nie wahnsinnig viel Geld hatte, also klassische Aufsteigerfamilie. Also wir waren nicht arm, aber es war sozusagen schon jede Ausgabe bewusst überlegt. Und meine Mutter hat begonnen, Biohändeln zu kaufen, lange bevor sie ja natürlich oder irgendwelche Marken gegeben hat, weil wir einfach gemerkt haben, es schmeckt anders. So, und das war mein Einstiegserlebnis auch in die biologische Landwirtschaft, dass ich zwei Händel nebeneinander gehabt habe, ein konventionelles und ein biologisches, und einfach gemerkt habe, für mich, in meiner Wahrnehmung, es schmeckt halt einfach ganz anders. So, und ab dem Zeitpunkt haben wir in der Familie Bio-Lebensmittel gekauft, obwohl wir halt eben nicht so viel Geld gehabt haben, aber es war uns wichtig und es war uns wert und wir haben halt gemerkt, was es auch mit uns tut und dass es uns besser damit geht und am Ende des Tages natürlich auch den Tieren damit besser geht. Und wer billige Lebensmittel, glaube ich, einfordert, der war noch nicht so oft auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Jetzt darf mich natürlich noch deine Motivation brutal interessieren, weil du hättest ja auch sagen können, Ich lasse die Politik, ziehe jetzt nach Kroatien, werde dort Skipper auf einer Segeljacht, mache das oder was fällt mir noch ein, ich wäre Skilehrer in St. Anton am Adelberg, hätte auch gut zu dir passt.
Danke, aber dafür sind meine Skikenntnisse, glaube ich, nicht gut genug.
Ja. Nein, aber ich sage nur, du hättest ja viel machen können. Was hat dir die Landwirtschaft oder dieses Bild der Landwirtschaft, was hat das in dir ausgelöst? Was ist da für Motivation dahinter?
Ich glaube, also ich bin als Kind, also mein Vater kommt einfach aus einem kleinen Ort in Kärnten, der heißt Maria Elend im Rosental und ist wirklich eine wunderschöne Landschaft. Und ich glaube, ich könnte eigentlich 24 Stunden am Tag nur draußen verbringen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen meine DNA, habe ich auch von meinem Vater mitbekommen, aber ich lebe und liebe einfach die Natur. Und ich liebe es auch, mit der Natur zu arbeiten und auch dieses Schöpferische, also wirklich, wenn du so willst, Grund und Boden zu bestellen und danach etwas zu produzieren, das nicht kompliziert ist oder sozusagen nahbar ist, dass man einfach genießen kann, wo man rascher Feedback bekommt auch von jemandem, der das kostet, genießt, sagt, das ist gut, wo du auch das Gefühl hast, irgendwie das, was du machst, wird wertgeschätzt. Ich sage, der Vorteil auch bei uns, dass wir sehr viel direkt vertreiben. Das war's und ehrlicherweise auch ein bisschen dieses Beseelte und deshalb wahrscheinlich auch der Schritt in die biodynamische Landwirtschaft, dass ich gesagt habe, naja, es gibt Dinge, die man erkennen kann mit freiem Auge und unter dem Mikroskop, aber es gibt ganz viele Dinge und Zusammenhänge in der Natur und im Leben, die man als Mensch einfach nur erspürt, die man irgendwie wahrnimmt, vielleicht noch nicht einordnen kann oder zuordnen kann. Und das hat mich auch immer fasziniert, also wie in der Natur Dinge zusammenspielen und funktionieren, eigentlich schon als kleines Kind. Und habe auch sehr viel Naturzeichnungen gemalt, wie ich noch klein war, wenn ich mich jetzt so daran erinnere. So Blüten gemalt und all diese Dinge. Also mich hat das einfach immer in all der Feinheit fasziniert. Und ich glaube, deshalb ist auch so viel Energie dahinter, trotz aller Herausforderungen, auch jetzt in der Weinbranche gerade, dass ich mir einfach denke, Wahnsinn, wie privilegiert bin ich, dass ich eigentlich meinen Kindheitstraum verfolgen kann. Was mir vielleicht geholfen hätte, ist, und ich glaube, das ist auch was, an dem man können wir arbeiten, einfach die Wertschätzung für jeden Berufsstand. Und das ist sicher was, wo wir in der Stadt viel zu tun haben. Ihr Gott sei Dank auch einen wirklich großartigen Beitrag leistet mit dem Podcast, aber vielen anderen Dingen, die ihr macht. Dass man einfach sagt, jeder Beruf hat natürlich seine Rechtfertigung, ja, aber wenn wir nichts mehr haben, was wir essen können oder wenn wir nichts mehr essen, wo wir nachher gesund sind oder was uns nachher gut geht, dann bringt eigentlich alles andere nichts. Und deshalb, ja. Ich bin ja großer Fan, wenn du so willst, der beseelten Landwirtschaft. Also, dass jeder wirklich versucht, da auch seinen Hof, seinen Betrieb nach bestem Gewissen zu führen und auch seine Persönlichkeit oder ihre Persönlichkeit da reinzulegen.
Das heißt, es geht da tatsächlich ja um das, mit der Natur zu arbeiten. Also auch das draußen zu sein, das zu spüren, was du tust. Weil das erinnert mich jetzt gerade an ein Gespräch. Ein Bekannter von mir, der hat Burnout gekriegt, hat nach Bad Aussee müssen. Da haben wir so eine Klinik, wo du halt wieder quasi hergerichtet wirst. Und er hat gesagt, das Spannende war dort, er war halt auch in einer CEO in einer großen Firma und er sagt, du sitzt eigentlich den ganzen Tag nur da, schreibst E-Mails, irgendwelche Excel-Tabellen, schaust da an vom Controlling und das muss und die Zahl und das. Und dort in der Klinik haben sie dann gesagt, also komplettes Verbot von Handy, also komplett nur zum Telefonieren und Natur, 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 Natur. Spazieren gehen, da sitzen, in den Wald reinschauen oder auf die Wiesen rausschauen, am Berg oben sein. Und er hat gesagt, dort haben die Doktoren gesagt, das Hirn regeneriert sind nur in der Natur. Das finde ich total spannend, weil das geht ja uns oft in der Stadt total verloren. Ja? Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist ja auch dieser Wunsch entstanden in dir. Und ich denke mal, Politik ist ja nicht immer nur einfach. Ja? Du hast Druck, du hast Konfrontation. Es ist ja nicht immer alles harmonisch, sondern oft genau das Gegenteil. Und ich glaube, und so erlebe ich das auch als Bauer, wenn ich jetzt da in Wien bin oder unterwegs bin bei meinen Vorträgen und ich komme dann wieder heim und gehe zum Beispiel am Hof, tue ich, egal wo ich tue.
Habe ich übrigens erlebt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben schon gemeinsam Stall ausgemistet auch bei dir. Also ich habe dich in diesem Mode schon einmal erlebt. Ja,
ja, und da stehst du bei den Viechern und schaust ja zum Beispiel nur zu, wie es fressen und wiederkauen, dann sage ich, das ist für mich, das ist wie Meditation, ja. Da passiert was. Überhaupt, wenn ich, für mich ist dieser Kuh Name was ganz was Besonderes, weil das ist einfach ein Tier, das hat so eine Ruhe in sich, ja. Es können auch wild sein, aber grundsätzlich haben sie Ruhe. Und also, da denke ich mir, das macht in meinem Hirn was. Da passieren andere Schaltungen. Und ich glaube, das habe ich jetzt bei dir auch rausgekehrt. Das ist ja dann wahrscheinlich genau das, wenn du in den Weinbergen unterwegs bist und Reben schneiden tust oder egal was. Oder wenn du nur drüber schaust, passiert was mit dir.
Total. Und ich glaube, was wir versuchen auch auf unserem Betrieb, ist ja Menschen auch einzuladen, das mit uns auch irgendwie zu erleben. Ja, also wir bieten Baumschnittkurse an, man kann mit uns Wein lesen. Also wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, auch wirklich rauszukommen oder auch auf den Betrieb zu kommen, weil ich auch schon im Coaching gemerkt habe und auch in der Organisationsentwicklung, dass viele Menschen natürlich jetzt nicht nur in der Politik, aber auch in der Privatwirtschaft in ihrem Tunnel sind. sind. Und dann oft wird alles sehr eng und sozusagen der Möglichkeitsraum wird relativ klein. Ja, man fühlt sich eingesperrt, man hat das Gefühl, es gibt ganz wenige Entscheidungsmöglichkeiten so und kaum kommt man raus. Und habe ich auch viele Menschen erlebt, auch viele spannende Persönlichkeiten, mit denen ich dann wandern war oder Bergsteigen war oder draußen war in der Natur und auf einmal geht alles auf. So. Und dann haben wir eigentlich Coaching gemacht, weil dann haben wir eigentlich gesagt, okay, passt, jetzt gibt es wieder einen großen Raum, es gibt auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Und was ich nur hoffe, und das ist auch Ziel unserer Mission hier, ist, dass die Menschen dann nicht in die Stadt gehen und das wieder vergessen, sondern sich denken, Wahnsinn, was hat das mit mir gemacht? Und vielleicht kann ich das auch erleben, indem ich die entsprechenden Lebensmittel konsumiere. Ja, und da haben wir in Österreich, das muss man schon sagen, wirklich ein extrem tolles Angebot in allen Bereichen. Ja.
Eine Frage noch zum Weg in die Landwirtschaft. Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert? Deine Partnerin bis hin, sage ich einmal, Familie, Eltern? Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast zum Beispiel, wenn man das da so erzählen anfängt, oder Freunde, ja, ganz einfach klassisch Freunde, ja, was sagen die? Sagen die, oh, Alter, du bist ein kompletter Todel, was hast du da vor? Oder, na cool, also wie reagiert dann so ein Umfeld? Auf was muss man sich da einstellen, wenn man sagt, ich möchte aussteigen und was anderes da?
Ja, also ich glaube, das hat sich auch zeitlich verändert, beziehungsweise immer die Frage, wenn man fragt. In meiner Familie, die mich natürlich als Kind erlebt haben und gewusst haben, wie ich bin, also ich glaube vor allem meine Mutter, die hat das total verstanden, dass das sozusagen ein Seelenprojekt ist und das auch ein Herzensprojekt ist und dass ich das unbedingt machen möchte. Mein Vater, glaube ich, auch bis zum gewissen Teil, aber der hat sich dann natürlich gedacht, oh Gottes Willen, wie willst du davon leben? So, und jetzt hast du extra studiert und jetzt hast du super Ausbildung gemacht und jetzt gehst du quasi unter Anführungszeichen in die Landwirtschaft zurück. So, und wirst da jeden Tag irgendwie herumstrudeln und schauen, dass du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Ja. Aber es war trotzdem ein Grundrespekt da, einfach, und das habe ich schon überall gespürt, wenn du ein Herzensprojekt verfolgst, sagst, ich bin persönlich davon überzeugt, dann kriegst du auch entsprechende Unterstützung. Im politischen Bereich oder wenn man so will, im Freundesbereich war es unterschiedlich nach Phase. Ja. Wie alle happy waren in ihrem Job, wie es in Österreich jetzt, es hat immer Krisen gegeben, aber jetzt nicht die vielen Krisen, die wir halt jetzt gerade haben, gegeben hat, haben alle gesagt, na Wahnsinn, du machst jetzt nebenbei eine Abendschule, machst den Facharbeiter für Weinbau, wozu? Du hast den Job, was du gut verdienst, du baust da gerade Existenz auf. So, und jetzt auf einmal, wo ich das Gefühl habe, viele Menschen überlegen gerade, was ist im Leben wichtig, ja, nach Corona, auch jetzt, ist mein Job richtig, den ich mache, und auf einmal merke ich, es gibt so, wenn man so will, ein bisschen eine Bewunderung, dass man auch sagt, hey cool, du machst wenigstens das, was du immer machen wolltest, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich belasse es dann meistens dabei und erzähle nicht, welche Herausforderungen damit einhergehen, vor allem auch finanzieller Natur, weil ich natürlich schon auch andere Leute inspirieren möchte, wurscht, was das dann ist, aber eigentlich im Herzen zu folgen, weil ich das Gefühl habe, wir leben einfach in einer Zeit, auch in Österreich, wo es uns im Grunde genommen relativ gut geht und wo, finde ich, der nächste Entwicklungsschritt schon der sein sollte, dass möglichst viele Menschen in ihrem Beruf wirklich das machen können, was sie machen wollen.
Ja. Ich bin ja immer der Meinung, und das sage ich oft, wenn ich vor jungen Menschen rede, dass du alles, was du mit Freude und Begeisterung machst, du wirst immer ausnahmslos erfolgreich sein. Und sobald, dass du einfach nur einen Job machst, ja, der, wo du einfach, was du denkst, ja, ich soll ja der Geldverdiener und mache halt das, ich mache es eh ganz gern, das ist zu wenig. Ja. Du wirst nie weiterkommen. Ja. Du wirst halt ja in dieser Masse mitschwimmen, aber wenn du wirklich zu deiner persönlichen Erfüllung kommen möchtest, ja, und auch das Potenzial, was jeder Mensch in sich tragt, voll leben willst, dann musst du das machen, was du voll die Begeisterung dafür hast. Ja. Das spüre ich bei dir, weil deine Augen glänzen.
Ja, aber das muss ich fairerweise als Kompliment zurückgeben, weil das spüre ich bei dir auch bei all den Missions, die du verfolgst. Ja, sowohl am Betrieb, aber auch jetzt in der Rolle in Landschaft leben. Wir hatten auch das Vergnügen, zumindest ein paar Mal auch bei Podiumsdiskussionen irgendwie teilweise auch gemeinsam mit dabei zu sein und wie du da die Interessen nicht nur der Landwirtschaft, aber allgemein da vertrittst, vehement, aber auch mit sehr viel Emotion. Ja, glaube ich, kann was verändern und kann was bewegen.
Ja, genau das brauchen wir, dieses Gefühl, glaube ich, weil ja viel zu viele in meiner Wahrnehmung in was feststecken, wo sie sich gar nicht wohlfühlen, wo halt dann der Tag extrem mühsam ist.
Aber jeder dann froh ist, wenn einer vorausgeht oder eine. So, ja, ja. Und das Eis einmal ein bisschen aufbricht. Und das glaube ich schon, dass dann sehr viele Menschen sich schon noch anstecken und inspirieren lassen, vielleicht auch einmal wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Ja. Und deshalb sind Initiativen wie eure, aber viele andere auch, die es auch im Bereich der Landwirtschaft gibt, glaube ich, extrem wichtig.
So, jetzt ist deine Mama ein bisschen mitschuldig, dass du zu Bio gekommen bist. Jetzt hast aber
ich glaube, mit dem Vorwurf unter Anführungszeichen kann sie leben.
Ja, glaube ich auch. Jetzt siehst du nicht nur gern Bio, sondern du hast dich jetzt da entschieden, den Betrieb auf Demeter-Basis zu führen. Ja. Ich bin ja selber seit 1989 Biobauer, quasi
ein
mein
Pionier.
Vater. Ja, mein Vater war das. Wir waren nie so Wahnsinnige oder irgendwas, ganz, ganz bodenständig, aber haben immer das quasi gelebt, ja. Ich bin mit denen groß geworden und stehe auch dazu. Demeter war für mich immer ein bisschen so spooky, ja. Die Händel eingraben da in der Nacht und das hat mich auch ein bisschen so, fast ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, das geht mir zu sehr ins Esoterische rein, ja. Ich würde mich durchaus als spirituell bezeichnen, aber die Esoterik ist dann wieder nicht so meins. Du bist aber da jetzt voll in dieses Demeter-Geschichte reingegangen. Jetzt habe ich gerade, ich war jetzt gerade bei den Händlern so unterwegs und da haben sie mir jetzt gerade erzählt, dass die ganz, ganz jungen Menschen jetzt extrem anspringen auf Demeter. Also das ist gerade, kann ich sagen, die Spar hat gesagt, das, was am meisten gerade wächst, ja, im Sortiment, sind Demeter-Produkte. Ja. Natürlich auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber das steilste Wachstum. Und anscheinend die 20- bis 24-Jährigen oder so, die springen gerade extrem auf das Thema Kreislaufwirtschaft, auf das was der Output-Input-System, also wo ja da bei Demeter extrem drauf geachtet wird, dass das alles aus dem eigenen Betrieb, ich meine, da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr erzählen, aber das finde ich zunehmend auch noch Herausforderung, dass ich nicht nur einfach normaler Winzer wird und das nicht nur Bio mache, sondern dann auch noch Demeter, also das Biodynamische. Ja. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen was von dir erfahren. Warum, wieso und auch die Herausforderungen damit.
Ja,
also und auch eine ganz wichtige Frage, fangen wir mit der an. Gehst du auch in der Nacht rum und hast du das Kuhhörl eingraben?
Ach ja, erlaube mir, dass ich auf die letzte, ein bisschen polemische Frage vielleicht dann auch ein bisschen ausführlicher antworte. Also ich glaube, unser Grundansatz, oder sagen wir es mal so, unser großer Vorteil ist, wir haben die Landwirtschaft neu gegründet und wir haben komplett neu beginnen können und so beginnen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren von Anfang an biologisch. Ich weiß, dass in vielen Betrieben, wo man dann einen Betrieb von den Eltern übernimmt oder wo man Bestehendes übernimmt, ein bisschen schwieriger ist, Dinge zu verändern oder anders zu machen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir einfach alles von Beginn an so machen konnten, wie wir es wollten. Mich hat eigentlich immer schon die biodynamische Landwirtschaft fasziniert, weil sie halt das Idealbild der biologischen Landwirtschaft verfolgt, indem sie halt sagt, eigentlich ist ein Hof ein Organismus, wo man möglichst wenig zuführen muss, weil man eigentlich den Dünger selber machen kann, wenn man Viecher hat, wo man auch teilweise Pflanzenstärkungsmittel selber produzieren kann. Also Hildegard von, ist ja nicht nur biodynamisch, sondern auch Hildegard von Bingen und so weiter hat ja schon begonnen damit, im Mittelalter sehr viel Wissen darüber auch zu produzieren. Also das hat mich immer fasziniert. Natürlich sind wir noch nicht dort, weil den Diesel können wir noch immer nicht, also zumindest zum großen Teil selber produzieren. Ja. Aber mich hat immer fasziniert, dieses Idealbild weiter zu verfolgen, zu überlegen, wie verpacke ich Dinge, auch zu Ende zu denken, wie jeder Produktionsschritt, wie nachhaltig der ist, etc. Ja, also das war es einmal. Und dann natürlich auch das, was wir vorher besprochen haben, ein bisschen dieses Feinstoffliche, dass man sagt, naja, es gibt Dinge, die kann ich mit den Augen betrachten und dem Mikroskop betrachten, das sind vielleicht wissenschaftlich erwiesen. Und dann gibt es einfach Dinge, die sich für mich nach Bauchgefühl richtig oder falsch anfühlen. So wie die Präparate, die du gerade angesprochen hast, also die berühmten Kuhhörnl, also das Hornmist ist sozusagen ein Präparat, wenn man so will. Ich nenne es immer Homöopathie für die Landwirtschaft, weiß ich nicht, ob das ein richtiger Vergleich ist. Das ist für mich sowas, wo es einfach darum geht, gewisse Zusammenhänge, die man vielleicht mit freiem Auge nicht erkennen kann, in dem Fall halt zwischen Kosmos und dem Boden und meinem Humus, irgendwie gut in Einklang zu bringen, sage ich jetzt einmal einfach so platt. So. Und bei mir ist das ganz pragmatisch, auch wie bei der Homöopathie für einen Menschen. Ich schaue mal an, was einen Unterschied macht. Aber ich beurteile für mich als Landwirt, was einen Unterschied macht. Indem ich rausgehe, meine Böden anschaue, indem ich meine Weingärten anschaue und mir sage, okay, hat irgendwas, was ich jetzt gerade gemacht habe, im Negativen oder im Positiven einen Unterschied gemacht. Und ich stelle fest, dass die Dinge und die Präparate, Hornmist oder Hornkiesel zum Beispiel, wie es heißt bei Demeter, einfach für die Pflanzen, für die Vitalität, so wie ich sie wahrnehme, mit meinem Bauchgefühl, mit meiner Seele, einfach einen Unterschied machen. So, auf der anderen Seite, wenn es keinen Unterschied macht, rede ich es mir auch nicht ein. Also ich nehme jetzt kein homöopathisches Medikament und merke, ich habe weiterhin einen Husten, sondern irgendwann einmal werde ich dann sagen, okay, wenn ich alles durchprobiert habe, muss ich etwas anderes ausprobieren. Also das mache ich auch nicht, weil ich bin kein Dogmatiker. Und es gibt den berühmten Satz, man soll nicht durch die Augen des Gurus schauen, sondern immer noch am Ende durch seine eigenen. Und so sehe ich es auch. Ich finde viele Lehren, auch die der Rudi Steiner aufgestellt hat, interessant, faszinierend. Aber ich muss für mich auch als biodynamischer Landwirt beurteilen, was ist für meinen Betrieb richtig. Und da versuche ich auch weiterhin kritisch zu bleiben. Aber es gibt viele andere Dinge, die mich eben gerade auch jetzt bei Demeter faszinieren, wie der Wert der Kooperation, also dass man wirklich versucht, als Landwirt Wissen auszutauschen, dass man versucht, sich weiterzuentwickeln, dass man sich regelmäßig trifft, dass man zum Beispiel auch, ohoho, wenn man irgendwo Wein verkauft und gerade nicht das Richtige dabei hat, ja, sagt, na, wir kennen einen Kollegen oder eine Kollegin, die produziert was Tolles, das solltet ihr ausprobieren. Die Kooperation auch zwischen den Disziplinen, also wir werden da jetzt ja auch einen Shop und einen Hofladen haben, wo wir auch Produkte von vielen anderen Freunden anbieten, unter anderem auch eine Demeter-Kosmetikmarke, die Nikolai zum Beispiel. Also Kooperation war auch etwas, was mich extrem fasziniert hat und mir auch weiterhin irgendwie taugt, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist, auch in der Landwirtschaft. Ja, und einfach dieses Ideal zu verfolgen. Und deshalb glaube ich schon, und wenn du das so schilderst, freut mich das, dass sich Demeter auch ein bisschen auch zum Premium-Bio entwickelt. Die große spannende Frage ist natürlich, wie groß kann und muss man sein? Weil du gesagt hast, es ist natürlich auch aufwendiger, das ist es natürlich. Die Frage ist, bis zu welcher Größe macht Sinn? Das ist ehrlicherweise auch bei Demeter immer wieder eine Diskussion. Ich kann es nur wieder für uns beurteilen. Wir haben jetzt 13 Hektar, das ist mal einer zu viel. Also wir versuchen gerade einen Hektar wieder zu verkaufen, weil ich das Gefühl habe, bei 12 Hektar, das schaffen wir gut als Familie, das schaffen wir gut, wenn wir es biodynamisch bewirtschaften. Und das heißt, wir versuchen nicht die Fläche zu skalieren, sondern, wenn man das so sagen darf, das Produkterlebnis und natürlich am Ende des Tages halt auch den Preis, ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich finde, dem Wachstum sind Grenzen gesetzt und es gibt keinen Bereich, der uns das besser aufzeigt wie die Natur.
Ich erinnere mich, ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt Obmann der ÖAG, das ist die größte Gemeinschaft für Grünlandbauern, also österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Und wie ich da so ein junger Bub war und reingekommen bin in den Vorstand, sag, bin ich jetzt schon seit 29 Jahren, da haben wir einen Geschäftsführer gehabt, den Dr. Karl Buchgraber, und er war so quasi ein Eremit in der Grünland-Bewirtschaftung, hat auf die Unis unterrichtet und. Und er hat immer gesagt zu uns, ihr müsst als Bauern im Frühjahr mindestens und im Sommer einmal einfach in keine Schuhe ausziehen, in keine Socken ausziehen und wirklich bloß für sich über die Wiesen gehen, über einen Kampon und den einmal gespüren, ja. Wirklich drüber gehen, gespüren, was ist da los, wirklich ober vom Traktor, ober von der Maschine und das fühlen, gell. Und da ist er immer total belächelt worden. Und ich habe mir das aber sehr zu Herzen genommen und mache das seitdem wirklich jedes Jahr. Das ist für mich auch so, das ist wirklich verbindend, ja, weil du irgendwo wieder denkst, okay, ich bin mit dem Grund und Boden verbunden. Und habe es aber dann bei den Feldtagen immer wieder erlebt, wenn dann, wir haben ja dann wirklich auf in Raumberg-Gumpenstein tolle Professoren wie in Erich Bötsch oder Bernhard Krautzer, was jetzt noch Geschäftsführer ist, aber der ÖG, wenn wir Feldtage gehabt haben und die haben dann Fachvorträge gehalten, ja, draußen auf dem Feld, ja, da waren fast keine Leute, aber bei den großen Traktoren, bei den großen Maschinen, da waren tausende Bauern dabei, gell. Und ich glaube, dass die wenigsten, ja, es gibt schon einige, aber die wenigsten dann ist wirklich, dass sie am Boden wirklich spüren, ja, da, weil sie sich denken, ja, ist ja lächerlich, ja. Wird halt gedüngt und dann wirtschaftet das ober und die Geschichte ist erledigt, ja. Aber ich glaube, genau das Gefühl wieder herzubringen, ja, und ich glaube, das macht ja auch das Bauersein aus. Und ich sage ja immer, Landwirt kann jeder sein, aber Bauersein muss der verdienen, weil das ist der große Unterschied.
Darf ich das nur total bestärken, weil ich glaube auch, dass Menschen immer mehr so einkaufen, oder ich glaube, dass Menschen wieder bereiter sind, mehr für Lebensmittel zu zahlen, wenn sie, wenn ich das so salopp sagen darf, das Gefühl haben, es ist beseelt. So im Marketing würde man sagen, wenn sie eine Story haben, was auch immer, ja, wie auch immer man es bezeichnet, aber wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, die legen da ihr Herzblut hinein, die legen ihre Seele hinein in der Art und Weise, wie sie es produzieren. Wenn es natürlich direkt vermarktet bist, das ist deine Chance, das den Leuten auch spürbar zu machen. Gerade im Weinbau oder bei Dauerkulturen ist das natürlich möglich und wir versuchen es da auch. Aber so ehrlich müssen wir auch sein, wenn wir als, jetzt, wenn ich das so sagen darf, als Landwirte das, was wir machen, nicht beseelen, dann ist es ersetzbar. Dann kann ich einen Industriebetrieb hernehmen, wenn es nur um Input-Output geht, dann ist das viel effizienter. Dann kann ich das alles industrialisieren, alles automatisieren, das geht wesentlich effizienter. So, und dann kann ich auch, wenn man so will, total billige Lebensmittel anbieten. Aber keiner will, oder glaube zumindest, dass das keiner will, dass in Zukunft Landwirtschaft zumindest nur so funktioniert, sondern jeder hätte ja gern irgendwas Schönes am Teller, oder ich glaube zumindest, viele hätten gern was Schönes, auch dass sie zu sich nehmen. Und es ist unsere Aufgabe, das zu beseelen. Weil nicht beseelte Landwirtschaft ist seelenlos und so wie du richtig sagst, eigentlich dann ja, stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung. Ja.
Da schlagen wir jetzt gerade einen schönen Weg ein in dem Podcast, nämlich in das Feinstoffliche. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass es viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir, was wir sehen können. Aber wir können es wahrnehmen, wir können es fühlen. Und ich bin auch der Meinung, dass du das bei einem Produkt, bei einem Lebensmittel, dass du das spürst, ja, da ist irgendeine Form von Energie und man weiß ja das, wenn man durch ein Mikroskop durchschaust,
Molekularmikroskop.
Ja, ja. Molekularmikroskop durchschaust, siehst du
das. Leider kein Naturwissenschaftler, das ist ja hiermit evident.
Quasi in jedem Stein eine Schwingung ist, ja, dass, nur sie schwingen halt sehr langsam, also letztendlich ist ja alles Energie, das ist jetzt ja nicht einmal Hokuspokus. Und ich glaube auch, dass das einfach durchgängig ist. Ja? Und dass man Menschen sich auf das einlassen, was zu spüren, dann spürt man das, tut man das Lebensmittel jetzt gut oder tut es mir nicht gut. Und darum bin ich dann auch so, wenn ich dann wenn ich mir oft so vegane Ersatzprodukte anschaue, wo einfach, weiß nicht, wie viel Chemie drinnen ist, ja, da denke ich mir nachher, was hat das noch, also das erreicht mich dann nicht mehr. Ja? Das ist auch ein Füllstoff, ja, für unseren Körper. Es sind irgendwelche Kalorien, das ist wie Chips, ja, sind auch Kalorien, ja, aber sind das gute Kalorien für meinen Körper, ja. Und ich glaube, dass der Mensch halt auf das alles reagiert, weil warum kriegt der andere dann Krebs, warum kriegt der andere die Krankheit und das, ja. Es hat ja alles Auswirkungen, wie lebe ich, was esse ich, wo schlafe ich, ja. Ich glaube, das hat ja alles letztendlich eine Bedeutung, ja. Und in dieser modernen Welt, glaube ich, einfach noch viel wichtiger als wie jemals zuvor. Weil früher war halt alles einfach, ja. Das war halt anders, ja.
Aber ich glaube auch, weißt, dass vieles auch ein bisschen verkopft geworden ist in unserer Gesellschaft. Und wenn ich jetzt auch noch ein Plädoyer machen darf, dann, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir einen recht hohen Akademisierungsgrad haben in Österreich, und es ist sicher auch eine Errungenschaft und es ist toll, dass ganz viele Menschen tolle Ausbildungen machen können, und eine Gesellschaft kann sich auch nur so weiterentwickeln. So, es ist aber nicht das Einzige, was eine Gesellschaft braucht, sondern eine Gesellschaft braucht auch Menschen, die ein gutes Gespür haben, die intuitiv gewisse Dinge machen, die einfach sozusagen nicht so viel vielleicht immer alles durch den Kopf durchrattern lassen, sondern dann einfach wirklich spontan Dinge entscheiden oder einfach ein gutes, jetzt in meinem Bereich, gutes Gespür für Pflanzen einfach entwickeln, ein gutes Gespür für den Boden entwickeln. Wurscht, ob sie es dann erklären können oder im Detail sagen können, wie das dann chemisch ist etc., sondern einfach von Haus aus dieses Bauchgefühl haben oder dieses Gespür haben dafür. Und ich finde, das muss man mindestens genauso wertschätzen, weil wir das einfach auch tagtäglich brauchen. Ja? Und ich glaube, wenn wir was erreichen sollten, und ihr versucht es ja auch mit eurer Initiative, ist, dass die Menschen wieder eine gute Beziehung kriegen zu ihrem Bauchgefühl. Ja? Und jetzt muss man nicht so wie du es formuliert hast, Esoteriker sein, was immer das auch heißt oder wie immer das man für sich selber auch definiert. Ja? Aber jeder wird sagen, ja, Bauchgefühl ist wichtig. So, aber was ist ein Bauchgefühl? Ein Bauchgefühl ist, wenn ich mich reinhöre und sage, ist irgendwas stimmig oder nicht stimmig. So. Und jetzt könnte ich noch sagen, gibt auch einen wissenschaftlichen Hintergrund dazu, dass man sagt, Quantenphysik zum Beispiel geht ja davon aus, dass die Dinge alle noch viel mehr miteinander verknüpft sind und wir alles mit allem noch viel stärker verbunden sind, als wir jemals gedacht haben. So. Und um das spüren zu können, mir das nutzbar machen, um das nutzbar zu machen in der zwischenmenschlichen Beziehung, in der Arbeit mit der Natur, muss ich einfach wieder eine gute Beziehung zu meinem Bauchgefühl kriegen. Und das ist also im wahrsten Sinn des Wortes, was ich esse, so wie du es gesagt hast, aber auch indem ich Landwirtschaft mit all meinen Sinnen erlebe, und das versuchen wir halt auf unserem Betrieb zu ermöglichen.
Du hast ja einen wunderschönen Namen kreiert, Landgut Schöne Erde. Ich kenne auch die Etiketten von deinen Weinflaschen. Jetzt habt ihr da begonnen, den Wein zu produzieren, biodynamisch. Du sollst irgendwann davon leben können. Du hast gesagt, du hast ja da jetzt auch zugeschlagen, hast das Ganze finanzieren müssen. Da ist ja viel Risiko dabei. Dir ist das jetzt nicht fremd, du hast die Ausbildung gemacht, du weißt, wie das geht, wie man Reben schneidet, wie man einen Wein kältet wahrscheinlich. Wie geht's eigentlich da jetzt, sag ich mal? Rennen euch die Kunden die Tiere ein oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ich sage mal als Milchbauer, okay, da kommt jeden Tag die Molkerei, sagt die Milch jeden Tag ab, ich kriege am Ende des Monats ein Geld überwiesen. Wie geht's dir jetzt da als biodynamischer Winzer?
Also wir sind natürlich bei vielen Dingen noch am Anfang, deshalb kann ich nur sagen, was jetzt unser Status ist. Wobei, weil du gesagt hast, ich habe viel gelernt. Ich habe auch gelernt von einem anderen Winzer, am besten man fängt jedes Jahr neu an. Weil er gesagt hat, auch mit all den Wetterextremen, mit all dem, was ist, also am besten ist immer eine gewisse Demut am Jahresanfang, dass man sagt, ich weiß zwar schon viel, aber es kann trotzdem wieder alles anders und neu passieren. Also die Einstellung versuche ich auch zu haben und weiterhin noch viel zu lernen von Menschen, die viel mehr wissen als ich. Die Weinbranche ist natürlich gerade recht herausfordernd. Also es geht ja nicht so schlecht, wie sie oft beschrieben wird, und auch, dass jetzt alle Menschen keinen Wein mehr trinken und alle Menschen keinen Alkohol mehr trinken. Auch das erlebe ich so nicht. Das ist natürlich prinzipiell ein Gesamtmarkt, der sanft schrumpft, das stimmt natürlich. Und wir haben in Österreich das Luxusproblem, dass wir sehr viele tolle Produzentinnen und Produzenten haben, in allen Bereichen, konventionell, bio, biodynamisch, das heißt, es gibt eine große Auswahl und daher auch einen recht großen Wettbewerb, und das erleben wir natürlich auch. Also wer daheim bleibt, überspitzt formuliert, wird kein Wein verkaufen oder kein Produkt verkaufen. Das heißt, wir versuchen viel unterwegs zu sein, indem wir selber jetzt auch einen Shop etablieren, indem wir viel selber bei Restaurants sind, indem wir viel bei Händlern sind, indem wir auch viel im Ausland sind. Also war gerade mit anderen Kollegen auf einer Weinmesse in Indien. Auch sehr spannend, wo sich auch da gerade mal zart ein Markt entwickelt. Also das ist schon wichtig, aber das ist auch ehrlicherweise das, was man taugt. Und zwischendurch, und das ist die große Herausforderung im Moment, muss man natürlich auch draußen sein und schauen, dass am Feld oder im Weingarten alles gut funktioniert. Und da kann ich dir am Jahresende, glaube ich, noch besser sagen, wie das funktioniert, weil ich merke schon, das ist eine große Herausforderung. Also wir haben jetzt auch zum ersten Mal Mitarbeiter angestellt. Ich habe heuer leider keine einzige Weinrebe selber geschnitten, was mich sehr... Wo ich kurz nachgedacht habe, mir dachte, eigentlich ist das der Grund, warum ich es mache, aber weil halt mit Bürokratie, mit Verkauf etc. Da auch jetzt eben Hofladen aufstellen, Restaurant verpachten, viel Zeit verbracht habe. Also das ist sicher mein Ziel, dass ich auch da wieder mehr in den Weingarten und wieder rauskomme heuer. Aber das ist, glaube ich, so unser täglicher Struggle. Also wir müssen schauen, dass wir verkaufen, wir müssen schauen, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir mit Kunden in Kontakt sind, dass wir brav Social Media Arbeit machen. Auch das gehört natürlich heutzutage dazu, dass wir so angenehme und schöne Podcasts machen wie mit dir heute. Also das ist alles Teil des Programms. Mir hat man gesagt, wie ich eingestiegen bin im Weinbau, weil ich noch einen großen Respekt vor der Produktion hatte. Vergiss die Produktion, das kriegst du schon hin. Das ist nur ein Drittel, zwei Drittel im Weinbau und auch eigentlich im Obstbau sind Verkauf. Und jetzt langsam kriege ich ein Gespür dafür, was das heißt.
Das heißt, diese Art von Bauer zu sein, ist eigentlich schon Unternehmer zu sein. Ja? Du musst dich selber um einen Absatz kümmern. Und jetzt hast du das Stichwort Indien gesagt. Das heißt, jetzt muss ein Bauer aus der Wachau, macht sich auf den Weg in das weite Indien, um dort vielleicht einen Wein zu verkaufen. Verstehe ich das richtig?
Genau, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube auch von anderen Sparten, weil natürlich jetzt dadurch, dass bald eine Zollunion geben wird mit Indien und der Europäischen Union, das heißt, dass auch Produkte, die wir exportieren, dort unter Anführungszeichen günstiger zu haben sein werden, was darin natürlich sehr viel Potenzial liegt, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben und weil so ziemlich alles, was aus Österreich exportiert wird, und das kriegen wir oft in Österreich gar nicht mit, aber in anderen Ländern das super, super, super Premium-Produkt ist. Also ich war dort und habe mit vielen Leuten auch ein Gespräch geführt, also Europa, aber dann speziell auch Deutschland, schrägt sich Österreich. Deutschland kennt man halt ein bisschen besser in der Welt oft als Österreich. Aber die Wahrnehmung einfach ist, dass das, was wir hier machen und auch produzieren, auch in der Landwirtschaft, einfach das Premium-Produkt schlechthin ist, könnte man vielleicht selber auch in Österreich wieder ein bisschen stolzer sein, als wir es vielleicht sehen.
Okay, das heißt, das ist die Wahrnehmung dort. Ja, wie ist da der Eindruck jetzt? Glaubst du, kannst du da ein paar Flaschen Umi verkaufen nach Indien? Oder?
Nein, es ist ein noch recht junger Markt. Es gibt natürlich eine wachsende Mittelschicht. Da ist wahnsinnig viel Dynamik in Indien in vielen Bereichen. Es gibt sogar Wein, der in Indien produziert wird. Alle haben mal gesagt, der ist nicht trinkbar und das soll ich nicht probieren. Ich habe ihn gekostet und ich muss sagen, ja, also das ist nicht quasi unser Anspruch, aber man kann ihn durchaus auch trinken. Aber natürlich muss sich dort erst eine gewisse Weinkultur etablieren. Nämlich A, was gibt es für Rebsorten auch aus Europa, was gibt es für weinproduzierende Länder? Und ich glaube, da geht es nicht wie beim Ländermatch Frankreich gegen Österreich oder Frankreich gegen Italien, sondern da geht es darum, dass wir dort aus Europa gemeinsam ein bisschen investieren in die Markterschließung und dass wir dort einen Markt aufbauen. Und ich meine, auch wenn dort viele Menschen auch aus religiösen Gründen keinen Alkohol trinken, es ist und bleibt trotzdem ein extrem großer Markt. Und daher bietet es, glaube ich, auch gerade für Premium-Produkte auch aus Österreich eine große Chance. Und nicht nur die Gefahr, die man oft sieht, natürlich auch bei Freihandelsabkommen, aber das würde jetzt wahrscheinlich die ganze Diskussion sprengen, was jetzt Importe betrifft, sondern ich glaube auch die große Chance, dass wir auch die Möglichkeit haben, unsere Produkte dort gut zu exportieren.
Also hast du in einem Nebensatz das so ein bisschen lapidar erwähnt, dass weniger Alkohol getrunken wird. Es ist ja die Entwicklung, schön, dass du das als zart beschreibst. Ja. Andere sehen das als brutal, weil ich komme jetzt gerade vor ein paar Brauereien, die sagen, es ist einfach unfassbar, wie quasi der Markt zusammenbricht im Biersektor. Ich weiß von den Ackerbauern, dass die Brauereien zum Teil die 25er Ware der Gerste, der Brauergerste, noch überhaupt nicht einmal angegriffen worden ist. Ja. Also wir haben bis jetzt einfach einmal noch die 24er Gersten vergärt sozusagen. Das heißt, es wird weit weniger Bier getrunken und wenn man sich weltweit die Lagerbestände bei Wein anschaut, gerade auch französischen Top-Weinen, dann ist ja das schon bald dramatisch. Ich glaube, in Frankreich, habe ich gehört, liegt die dreifache Jahresproduktionsmenge inzwischen in den Kellern, was nicht vermarktbar ist.
Weniger bei den Top-Weinen, als mehr eher sozusagen bei den Masseweinen, aber ja.
Ja, ich sage jetzt Frankreich halt ja. Sehr viel natürlich, ja. Aber dreifache Jahresproduktionsmenge ist jetzt nicht nix, gell? Das heißt, da kann man schon einen Zettel durch. du bist jetzt in einen Sektor eingestiegen, wo es weniger wird, ja, und gleichzeitig klar wie aber, dass das biodynamische Demeter eben auch mehr wird, ja. Wir sehen das ja zum Beispiel in einem anderen Sektor, Bioschwein, ist jetzt ein brutaler Umstieg vom Wein auf Schwein, aber dort ist es auch so, das wächst immer kontinuierlich, ja, zwar auch sehr klein, aber es wächst zumindest. Ja. Das heißt, dort ist es so, dass die Leute, die was sagen, ich esse jetzt weniger Fleisch, die essen, wenn sie dann ein Fleisch essen, ein gutes Fleisch. Ja. Glaubst du, wird das beim Wein auch so passieren, dass man sagt, wenn ich dann Wein trinke, dann möchte ich mir ganz besonders gut vielleicht einen biodynamischen Wein gönnen?
Also ich glaube, also ich bin immer nur dagegen, dass man sagt, na Wahnsinn, das ist die ganze Branche ist kurz davor, in den Abgrund zu stürzen. Ich kann vom Biermarkt kann ich nicht reden, ich kann nur vom Weinmarkt reden. Das glaube ich nicht. Also wir sehen natürlich, dass der Gesamtmarkt schrumpft, ja, sozusagen Jahr für Jahr auf einem, aber eben kleinen Niveau. Ich glaube, was sich verändert, ist einfach das Trinkverhalten. So, also gerade junge Menschen trinken anders Wein, trinken vielleicht auch weniger Wein. Es sind andere Dinge vielleicht wichtig. Ja. Also ich bin auch noch groß geworden, also zumindest auch über meine Eltern, in einer Weinbranche, wo es darum gegangen ist, die Dinge immer komplizierter zu machen, ja, und zu akademisieren. Also wo man gesagt hat, man muss wahnsinnig viel über Wein lernen und man muss wahnsinnig viel sich in den Kopf einstreben, damit man Wein begreifen kann. Ja, und dann muss man es beschreiben können und dann muss man sagen können, oh, der schmeckt jetzt nach Apfel und die spezielle Minerale kommt von der Mosel und die spezielle Minerale kommt vom roten Sandstein, vom Heiligenstein. So, und junge Menschen sagen, Alter, das ist mir einfach zu kompliziert. Ich möchte gute Flaschen haben mit einem schönen Etikett, in einer schönen Stimmung und möchte es halt einfach dort genießen. So, also das merke ich bei jungen Leuten und das versuchen wir halt auch zu adressieren. Bei uns kann jeder einfach einen Wein genießen. Gerne, wenn er möchte, kann er es mit mir deklinieren. Aber man kann es auch einfach nur gerne genießen und gut finden. Und das, glaube ich, verändert sich. So wie in jeder Branche. Keine Branche bleibt stehen oder bleibt stecken, sondern es bewegt sich halt immer weiter. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, auch natürlich jetzt derzeit mit dem Trend, dass man auch versucht, Alkohol oder Kalorien zu reduzieren. Ja. Wobei auch da die Frage ist, also ob da nur Wein und Bier der richtige Ansatz ist. Es gibt viele andere Nahrungsmittel wahrscheinlich auch, auf die man schauen könnte, ja, oder auf die geschaut wird. Nur auch da, also große Diskussion in der Weinbranche, gerade entalkoholisierter Wein. So, große ideologische Diskussion, habe ich das Gefühl. Kann man das machen oder kann man das nicht machen? Oder soll man das machen, soll man es nicht machen? Ich finde es nur okay, wenn man es sozusagen vom ökologischen Standpunkt diskutiert und sagt, naja, höherer CO2-Verbrauch, weil jetzt muss ich mal den Wein produzieren, dann muss ich ihn wieder erhitzen, entalkoholisieren, das Aroma wieder zurückführen. Puh, so, also das Produkt wird nicht nur eigentlich teurer, sondern hat auch einen anderen CO2-Fußabdruck. Okay, die Diskussion verstehe ich. Aber ansonsten zu sagen, na Wahnsinn, die Leute dürfen keinen entalkoholisierten Wein trinken. Ich trinke, und ich hoffe, die Bierbranche bringt mich jetzt nicht um, aber seit jeher, so wie es der Bier mit Alkohol in unterschiedlichster Form, ja, so. Aber ich trinke auch wahnsinnig gern, wenn ich einen Guster habe, ein Bier ohne Alkohol. Ich mag es dann halt nicht so malzig, sondern hopfig, oder es geht jetzt ein schönes Detail, ja. Aber das Angebot gibt's auch in Österreich, ja. Und ich denke mir, mein Gott, ja, warum soll mir ein Produzent vorschreiben, wie ich ein Produkt genieße? Und so sehe ich es halt auch. Ja? Und ich glaube, was wichtig ist in einer Branche, die viel entwickelt hat, auch in der Weinbranche, wo man einen hohen Standard entwickelt hat, wo viele Leute viel Energie rein investiert haben, vollkommen richtig, aber deshalb sollte man nicht vorbeigehen, dass sich halt einfach die Kundenbedürfnisse und Wünsche ändern. Und da bin ich vielleicht, wenn du so willst, halt Unternehmer, dass ich mir einfach denke, am Ende des Tages hat der Kunde immer recht und ich möchte einfach Kunden glücklich machen.
Das lasse ich da, aber war es nicht beim Wein dann auch so, dass ich sage, trinkt es einfach Traubensaft? Warum muss ich dann einen entalkoholisierten Wein trinken? Das verstehe ich, verstehe es nicht.
Ja, weil halt viele natürlich sagen, sie mögen das Süße nicht, weil viele sagen, also sie wollen Zucker reduzieren eigentlich, aber trotzdem so ein bisschen dieses Weingefühl haben. Also weißt du, die Antwort ist eh vielseitig. Gibt jetzt auch viele andere Unternehmen oder Startups, die eben Alternativen produzieren, ja, wo alle möglichen Austernschalen eingelegt werden und Teeextrakte und so weiter. Also auch aromatisch viele spannende Dinge, die da halt irgendwie passieren. Gott sei Dank jetzt auch in Österreich. Das, was ich wieder nicht verstanden habe, dass man diese ganzen Proxys, heißen die Alternativen, dann aus dem Ausland importiert hat, also sprich speziell aus den Niederlanden, Großbritannien, so. Jetzt Gott sei Dank gibt es auch viel in Österreich und ich hoffe, das wird dann noch angeboten. Aber ja, also wie gesagt, ich lasse die Diskussion beim entalkoholisierten Wein noch zu, dass man sagt, irgendwie, es ist nicht ökologisch bis zu einem gewissen Grad oder weniger ökologisch. Das kaufe ich, aber ansonsten ist es so eine ideologische Frage aus meiner Sicht wie Kork oder Schrauber, ja, beim Weinverschluss. War auch eine große emotionale Diskussion in der Weinbranche über viele Jahre.
Was sind jetzt deine Ziele? Du hast jetzt diesen Betrieb, du startest eine, du hast gesagt, das Restaurant, wo wir gerade sitzen, das habt ihr jetzt verpachtet, das betreibt wer auch noch, es macht gerade einen Hofladen. du willst wieder einen Hektar verkaufen und mit 12 durchkommen. Wo siehst du dich jetzt zum Beispiel in 10 Jahren? Mit 54.
Ich würde am liebsten sagen schuldenfrei, aber ich glaube, das ist nicht ganz machbar, auch wenn unsere Bank zuhört. Nein, ich glaube, also mein wichtigstes Ziel ist, dass ich von meinem Kindheitstraum oder von dem, was ich wirklich gerne mache, und ich habe gestern gerade mit meiner Partnerin, mit der Christina, die mich Gott sei Dank extrem unterstützt, vor allem auch die Familie, die mich und uns da auch extrem unterstützt, weil du wirst es wissen, Landwirtschaft heißt immer All-In für alle Beteiligten, ob sie wollen oder nicht. Ja. Auch wieder besprochen, ich habe eigentlich keinen Plan B. Also bei mir war es immer so, ich habe einen Job gehabt und hätte mir zumindest vorstellen können, okay, das würde ich auch gerne machen. Das war halt meistens die Landwirtschaft. Und jetzt ist es aber so, dass ich mir denke, eigentlich habe ich also beruflich mache ich jetzt das, was ich immer machen wollte. Das heißt, in 10 Jahren hoffe ich, dass ich das Gleiche mache. Ich hoffe nur, dass ich damit gut meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also wenn man auf schnellen Reichtum aus ist, glaube ich, ist die Landwirtschaft zumindest großteils wahrscheinlich der falsche Bereich. Aber ich glaube, was ich für uns möglich machen möchte, ist, dass wir gut davon leben können. So. Und glücklich sind und dass wir hoffentlich vielleicht den einen oder die andere auch inspiriert haben, auch ihren oder seinen Traum zu verfolgen, wo und wie auch immer dieser Traum dann ausschaut.
Das heißt, einfach das sind. Und ist aber da kein Wunsch dann, dass du sagst, naja, vielleicht irgendwann doof, vielleicht 30
Hektar. Oh, und ich möchte viel guten Wein getrunken haben in 10 Jahren. Da bin ich natürlich jetzt auch sehr anspruchsvoll geworden. Und die Welt bietet Gott sei Dank, also Österreich bietet großartige Produkte, aber auch die Welt bietet noch so viel. Also da habe ich sicher noch nicht alles verkostet.
Ja, das glaube ich da. Du, aber zurück jetzt, dass du sagst, 30 Hektar waren irgendwann einmal cool, oder so in 10 Jahren. Ist das auch irgendwo da? Oder denkt man immer, das so nicht?
Na, ich weiß nicht, wie man, ich kann nicht für andere sprechen, kann nur für mich sprechen. Also ich glaube schon, und wenn uns das die Natur immer wieder auch zeigt, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, groß zu skalieren. Also ich habe natürlich zum Beispiel immer wieder Gespräche gehabt mit Leuten, die gesagt haben, super, was du jetzt hast, ich würde gerne investieren, aber dann brauchen wir bitte statt 200 Marillenbäume, 300 Marillenbäume, 400, 500, 600 Marillenbäume, dann brauchst du eine große Anlage, einen großen Betrieb. Und auf einmal war das Ganze wieder ein Produktionsbetrieb und keine Landwirtschaft mehr. Und ich mache das freiwillig. Und ich mache das, weil ich gerne in der Natur bin, weil ich selber gern Hand anlegen möchte, weil ich selber gern was schöpfen möchte. Und daher gibt es für mich keine Größenfantasien, sondern ich möchte das, was ich mache, perfektionieren, immer besser machen, möchte mit der Natur gut arbeiten. Ein Punkt ist schon, das habe ich vergessen, wir haben ja noch keine Tiere. Bei Demeter gibt es eine Ausnahme für Weinbauern, dass man keine Tiere halten muss. Normalerweise muss man vom Demeter-Betrieb Tiere halten. Geht um diesen Hoforganismus. Aber ich glaube, dass das bald auch für Weinbauern notwendig ist. Beziehungsweise merke ich auch, dass das uns noch ein bisschen fehlt, dieses tierische Element. Aber genau, da muss ich sehr vorsichtig sein mit meiner Familie oder meinen Familien, weil sie meinen, wir sind schon recht gut ausgelastet, aber das ist sicher auch ein Projekt, das wir jetzt auch noch angehen werden. Also ich möchte gern, wenn du so willst, an Tiefe und an Qualität wachsen, aber nicht an Hektar.
Schöne Worte. Das hört sich gut an, ja. Das hört sich richtig gut an, ja. Jetzt hätte mich noch ein Bereich interessiert. Du hast ja auch Marillenbäume. Du hast es kurz erwähnt, die Marillen, ja.
Das schönste Obst auf Gottes
Erde. Ja, und natürlich die Wachau ja bekannt dafür, für die besten Marillen. Du wirst auch gute haben. Ich habe es schon genießen dürfen jetzt beim Frühstück. Also ich bin zufrieden, mir taugen es.
Das freut mich.
Wie viel Arbeit ist das und wie viel Leidenschaft fließt da rein in die Marillenbäume?
Na, Obstbau hat mich immer auch schon fasziniert. Deshalb haben wir immer gesagt, wir machen beides. Ich habe schon mit 12 im Garten von meinen Eltern begonnen, Obstbäume zu schneiden. Dann bin ich draufgekommen, wenn man das gut macht, kann man bei den Nachbarn ein bisschen was dazu verdienen, wenn man es dort auch schneidet. Und mich hat auch der Obstschnitt fasziniert und mich hat vor allem fasziniert die natürliche Symmetrie von Obstbäumen. Was wir versuchen zu etablieren, nennen wir wesensgerechten Obstbaumschnitt. Also, dass wir wirklich versuchen, den Baum in seiner Symmetrie zu begreifen. Weil das ist keine Symmetrie, wie sich das der Mensch immer vorstellt, mit irgendwie gerad und eckig und schön und überall alles gleich, sondern das ist eine Symmetrie, die, glaube ich, jeder Baum mitbringt. Und deshalb finde ich Bäume speziell faszinierend, um mit denen auch zu arbeiten. Wir haben, wie gesagt, vor allem Wachauer Marille, aber wir haben auch Äpfel, Birnen, Weingartenpfirsich, auch Weingartenpfirsich Nektar. Habe gelernt, auch ein Produkt, das sich große Beliebtheit erfreut. Und ich finde das halt super, weil die Vegetationszeit, also beginnt jetzt mit der Blüte, da muss man immer nur brav aufessen, damit es mit Frost oder da hoffentlich keinen Frost gibt, aber geht dann eigentlich so bis Anfang Juli. Mitte Juli beginnt meistens die Ernte, das heißt rechtzeitig zur Weinlese ist das einmal fertig. Das heißt, es passt irgendwie auch ganz gut zum Weinbau dazu. Und ich finde halt bei der Marille so faszinierend, dass sie eigentlich in jedem Stadium oder in jeder Phase der Verarbeitung einfach unfassbar geil ist. Also sie schmeckt frisch gut, sie schmeckt gut in einer Marmelade, sie schmeckt super in einem Nektar. Wir brennen auch selber, also auch als Edelbrand gut genießbar. Das Einzige, was wir noch suchen, ist die Verarbeitung der Kerne. Es gibt auch tolle Startups, die zum Beispiel aus Marillenkernen veganen Camembert zum Beispiel produzieren. Also wenn es da noch Ideen gibt oder Anregungen, dann sind wir natürlich sehr offen und freuen uns. Ich habe nur gelernt, die Kerne muss man rasch kühlen, das können wir derzeit noch nicht. Aber dann hätten wir alles an der Marille verarbeitet. Und ich glaube, das ist, wäre ihrer auch würdig, wenn ich das so sagen darf, weil es ist schon eine sehr heikle Frucht, aber eine sehr tolle Frucht.
Ich finde es immer so spannend, wie du jetzt leidenschaftlich über einen Obstbaumschnitt geredet hast. Für mich ist das die absolute Qual. Ja. Also ich habe ein paar Äpfelbaum daheim, Zwetschgen, Kirschen. Aber wenn ich da was schneiden muss, das ist ganz, ganz schlimm für mich, weil, weiß ich nicht, das kann ich wieder nicht oder was weiß China. Aber das...
Lieber Hannes, ich mache dir jetzt hier im Podcast live und recorded ein Angebot, ja. Für irgendein Follow-up, wahrscheinlich halt je nach Baum, entweder im September, da sollten wir Marillen schneiden oder Steinobst schneiden, oder dann Jänner, Februar, dass ich bei dir vorbeikomme und mit dir gemeinsam Baum schneiden tue. Das ist eine schöne meditative Tätigkeit und du wirst sehen, es kann auch viel Spaß machen.
Wirklich, also wenn du das schaffst, dass mir das Baumschneiden Spaß macht, dann hast du viel zusammengebracht.
Ja, es ist hiermit aufgenommen, das Angebot steht.
Okay, ja, jetzt können wir sehen einmal. Ja, danke.
Verdammt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Total.
Du, vielleicht habe ich ja an dem Tag dann gerade keine Zeit und du musst das ja, selber genau. Da. Nein, ich werde dann schauen, dass du gut verpflegt bist. Also gibt dann eine Milch bei mir am Hof.
Ich weiß. Und großartige Tiere, ja.
Ja, genau, genau. Na, danke dafür für das Angebot. Nehme ich natürlich sehr gerne an. Nein, das ist irgendwie für mich, ich habe das schon in der landwirtschaftlichen Schule extrem mühsam empfunden. Unser Lehrer hat sich da, der war auch so leidenschaftlich und ist da davor gestanden vor die Bäume. Und ich habe gedacht, Alter, was soll das? Also, ich bin es nicht, ja. Und es ist wirklich auch so, jetzt muss ich mich fast selber einladen, ich war wirklich noch nie bei der Weinlese dabei. Also, quasi schon, dass ich wohin gefahren bin zur Betriebe, aber dass ich jetzt wirklich selber das mitgemacht habe, das darf ich mal gerne mal einen Tag machen. Ja? Einfach mal erleben.
Das ist hiermit aufgenommen. Wir haben einen freiwilligen Helfer plus für September oder Oktober.
Da kann ich das quasi zurückarbeiten.
Genau. Ja, würde uns natürlich sehr freuen. Also, weißt du, Weinlese bei uns besteht zu 30% aus Essen, weil sowohl Christinas Mutter als auch meine Mutter da für die Verpflegung zuständig sind. Das heißt, 30% der Zeit ist Essen und gute Dinge zu dir nehmen. Und der Rest ist eine sehr angenehme Arbeit.
Ja, dann würde ich sagen, das machen wir so, oder?
Ja. Schau vorbei, ich freue mich. Wäre ein gutes Follow-up.
Markus, danke mal für die Einblicke in alle Bereiche, die was du uns heute gegeben hast. Ich denke, da ist da für viele was dabei. Vor allem auch, mir war das jetzt wichtig bei dem Podcast, dass du ein bisschen erzählst, wie ist das wirklich, wenn man sich aus seinem beruflichen Umfeld loslässt.
Aus der Komfortzone.
Was ja teilweise auch dann schon die Komfortzone ist. Irgendwann wird vielleicht die Landwirtschaft die Komfortzone sein. Wer weiß, was du mit 70 Jahren dann angehst. Vielleicht kaufst du dann mit der Christina Weingut in Südafrika und sagst, jetzt gebe ich da unten nochmal Gas.
Ich bin mir sicher, Hannes, wir werden beide noch viele Projekte finden in unserem Leben. Ja.
Das, so Gott will, sage ich aber, weil mein Wunsch war es, dass ich richtig, richtig alt werde. Ja. Habe ich wirklich noch sehr viel vor in dem Leben. Ja. Man muss nutzen, denke ich mal. Man hat das so ein Leben geschenkt gekriegt. Genau. Ich sehe es jeden Tag als Geschenk. Denke ich mal, jeden Tag in der Früh beim Aufstehen, war cool, dass ich das Leben leben darf. Vor allem auch, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir zwar in uns tragen, dass du immer das Schöne aussiehst. Auch wenn Herausforderungen jeden Tag da sind, bei dir genauso wie bei mir. Aber trotzdem, dass man sich bewusst ist, es ist ein Geschenk. Ja. Viele von meinen Freunden leben gar nicht mehr mit dem Alter und denke ich mir, hey, cool, dass ich noch sein darf. Mhm. Und dann sind halt so Menschen wie du auch extrem inspirierend für mich, weil ich mir denke, ja, wenn dann einer wieder den Mut hat und sagt, ich gehe da raus, mache das mit meiner Familie, mit meiner Partnerin, das ist schon extrem lässig. Ja.
Aber weißt du, was meine Erkenntnis ist, auch in der Politik, jetzt haben wir nur den Ausschnitt Landwirtschaft, aber wenn ich eins gelernt habe, auch in dem Land, und ich glaube, es geht auch über das Land hinaus, es gibt in jeder Branche und in jedem Bereich Menschen, die tagtäglich aufstehen, motiviert sind, die Tolles leisten, die einen tollen Beitrag leisten. im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich etc. Und vielleicht eben am Ende des Podcasts auch meine Aufforderung an alle, vielleicht wenn man am nächsten Tag aufsteht, ein bisschen durch die Stadt, durch das Dorf, wo auch immer geht, bewusst die Menschen auch wieder wahrnehmen. Und es reicht oft ein kleines Danke oder Interesse einfach an dem, was die Menschen machen. Und der Tag wird für alle, für einen selbst und auch für die anderen ein anderer sein.
Das waren jetzt perfekte Schlussworte. Ich schließe auch mit einem Danke. Wertschätzendes Danke für das, was du tust und danke, dass du uns Einblicke in dein Leben gegeben hast.
Vielen Dank für das nette Gespräch, Hannes.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.